Wenn man morgens aufwacht und man freut sich auf diesen Tag, aus welchen Gründen auch immer, auf alles, was da drin vorkommt, das Essen, was man isst und die Energie, die man damit hat, die Menschen, mit denen man sich umgibt, die Dinge, die man tut, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man gesund alt wird, extrem hoch.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Willkommen zum Paracelsus Lab Podcast. Liebe Menschen, kaum ein Begriff boomt aktuell so sehr wie Longevity. Supplements, Wearables, Eisbaden, Infusionen, Rotlicht, Medikamente, biologische Alterungstests, um nachzuweisen, wie alt man denn dann wirklich ist und immer die Hoffnung, den Alterungsprozess abzubremsen, zu verlangsamen oder sogar aufzuhalten. Doch was davon ist eigentlich echte Wissenschaft und was ist teures Marketing und welche Maßnahmen verlängern nicht nur unbedingt das Leben, sondern vor allen Dingen, wie viele gesunde Jahre wir verbringen. Wir wollen über Longevity im Jahr 2026 sprechen und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, eine absolute Expertin, und wer Social Media verfolgt, kennt sie sicherlich, Dr. Simone Koch. Simone, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Du bist Ärztin, Fachärztin für Gynäkologie, wenn ich das richtig gesehen habe. Du hattest 2 große Praxen in Berlin und Leipzig. Du bist sehr erfahren, wenn es um den Umgang mit Patientinnen und Patienten geht. Und und ich habe es gerade schon erwähnt, über Social Media bist du sehr aktiv. Du verbreitest dein Wissen, du hast viele Bücher geschrieben. Funktionelle Medizin ist so eines deiner Schwerpunktthemen, Präzisionsmedizin. Also ich könnte dich zu so vielen Themen heute befragen. Und wir hatten so im Vorfeld ja schon ein bisschen besprochen, wohin geht die Reise. Und mit dir wollte ich unbedingt über dieses Thema Longevity nochmal sprechen. Von daher freue ich mich sehr, dass du dir die Zeit dafür nimmst, bei allem Trubel, der sonst parallel noch läuft. Lass mich damit vielleicht gleich starten. Wenn man mal so alle Trends und Werbeversprechen, Biohacking-Begriffe entfernt, was bleibt dann medizinisch eigentlich bei diesem Thema Longevity übrig?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich komme jetzt gerade aus dem Patientengespräch. Ich habe heute Patienten gemacht, also praxisklassisch. Und das ist eine Patientin, die super, also in der Medizin sagt man, compliant ist. Das heißt, sie macht, was ich ihr sage. Das ist tatsächlich relativ selten. Meistens machen die Leute nicht so exakt, was man ihnen sagt. Und bei der kann man zum Beispiel sehen, also wenn die kam mit einem Präventiv-Longevity-Wunsch zu mir, wie wahnsinnig viel man erreichen kann tatsächlich über die ganzen Maßnahmen, die du gerade genannt hattest am Anfang. Und wenn man eben wirklich, was jetzt auch so Supplement-Regimes und so angeht, therapeutisch, das ist immer ganz, ganz wichtig, weil das, was auf den Verpackungen steht und so weiter, das sind präventive Dosierungen. Mhm. Und wenn man eben wirklich Mängel hat und therapeutisch in eine bestimmte Richtung was verschieben möchte, dann muss man mit ganz anderen Dosen agieren. Aber wenn man das tut, dann kann man wirklich unglaublich viel verändern. Und als sie das erste Mal bei mir war, hatte sie mit massiven chronischen Entzündungen zu tun, die sich jetzt auch im Labor sehr gut nachweisen ließen, hatten massive Mängel an verschiedenen Punkten, hatte auch immer wieder mal mit Erschöpfung zu tun, mit erhöhten Blutfetten, was ja dann später dazu führen kann, dass man einfach nicht so eine lange Gesundheitsspanne hat und im schlimmsten Fall früher stirbt, aber ansonsten vielleicht einfach die letzten Jahre in nicht so guter Gesundheit verbringt. Und das konnten wir tatsächlich alles nicht nur normalisieren, sondern im Prinzip perfektionieren. Also die hat absolut perfekte Laborwerte inzwischen und fühlt sich auch super. Also auch es ist wichtig. Sehr viel möglich.
Ja.
Vieles aber ist halt auch ganz viel Marketing, ganz viel Blabla.
Und ich finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, sehr spannend, weil so auch Dosierung, die man dann auf Verpackung sieht, es wird beworben, ne, da ist irgendetwas drin oder mach das mal, aber es ist natürlich nicht, und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, nicht in der therapeutischen Anwendung, also entweder in der Dosierung zu niedrig oder die Häufigkeit, wie es durchgeführt wird, ist falsch mit angesetzt. Jetzt hast du eben gesagt, sogar Patientinnen und Patienten kommen zu dir und sagen, mir geht es um das Thema Longevity. Ich kenne das bei mir auch. Das wird quasi als Thema vorgeschoben. Jetzt, wenn du mal ein paar Jahre zurückdenkst, wo das vielleicht noch nicht so präsent war, sind Menschen zu dir in die Praxis gekommen und haben gesagt, ich würde gerne präventiv etwas für mich tun?
Nein. Also ganz, ganz wenig. Also mein Feld war ja lange Zeit Autoimmunerkrankungen, Behandlung von Autoimmunerkrankungen und von hormonellen Problemen in verschiedene Richtungen. Einmal Schilddrüse, einmal gynäkologisch. Und in den seltensten Fällen war das jemand, der wirklich sich präventiv durchchecken wollte. Das kamen manchmal Menschen aus dem Biohacking-Bereich. Da ist halt ganz, ganz wichtig auch, Prävention ist keine medizinische Diagnose. Das heißt, wenn man präventiv an irgendwas rangehen möchte, also präventiv oder Anti-Aging oder wie auch immer wir das benennen wollen, das ist komplett raus aus der Kassenmedizin, egal ob Privatkasse oder gesetzliche Krankenversicherung. Das wird einfach Prävention, wird außerhalb der Präventionsprogramme. Klar, es gibt halt die Vorsorgeprogramme und so weiter. Die umfassen aber nicht besonders viel. Und alles andere wird nicht bezahlt und findet auch im medizinischen Bereich nicht statt, weil es ist ja nicht an eine Heilbehandlung geknüpft. Ja. Das heißt, wenn man sowas mit mir macht, das ist komplettes Privatvergnügen. Also das muss man komplett selber bezahlen, inklusive Mehrwertsteuer.
Aber da muss man sagen, sind ja Menschen bereit dazu. Also ich finde es super spannend, dass diese Begrifflichkeit Longevity, also lange leben, alt werden, okay, das war schon immer irgendwie ein Thema, aber natürlich dabei gesund zu bleiben. Jetzt hat, ich nenne es gerne auch so, ist wie so ein neuer Deckmantel, dieses Longevity-Thema. Ich finde es insofern diagnostisch, weil du es gerade sagst, es ist keine Diagnose, auch die Prävention nicht, aber Longevity sicherlich auch nicht, aber dieses Thema Alterung als Krankheit in Anführungsstrichen zu definieren, ist das ein Thema? Wird das gerade diskutiert?
Auf jeden Fall. Also wissenschaftlich wird das ja ganz, ganz viel diskutiert. Das ist ja schon immer ein Problem. Also man hat früher immer gesagt, bis was Eingang findet in die Lehrbücher, dauert das etwa 20 Jahre. Ich würde mir erhoffen, aus der Beschleunigung insgesamt, die wir in unserer Zeit ja haben, was Wissensvermittlung angeht, dass das auch zu einer Beschleunigung führt, dessen, was am Ende irgendwie universitär gelehrt wird. Aber auf jeden Fall wird es halt noch ein bisschen dauern. Es gibt bestimmte Marker, von denen wir einfach wissen, die mit Alter einhergehen, die gleichzeitig mit Entzündung einhergehen, also sind die identischen Marker, die man auch feststellen kann, wenn jemand chronisch entzündet ist. Da könnten wir jetzt sehr reingehen, was das bedeutet, aber ich lasse das jetzt mal einfach so stehen.
Erstmal stehen lassen, wir kommen noch zu.
Genau. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass diese Marker bei Menschen aus anderen Bevölkerungsgruppen, die zum Teil auch im hohen Alter noch völlig normal ist. Und dass aus bestimmten Völkern auch 80-Jährige die gleichen Blutdruckwerte haben wie ihre 14-jährigen Enkel und die gleichen Entzündungsmarker, die eben auch als Altersmarker genutzt werden haben. Und das ist was, woraus man geschlossen hat. Also deswegen wird das auch zusammengefasst als Inflammaging, also moderne Wortkreation zwischen Inflammation und Altern, genau, also zwischen Entzündung und Altern, dass man festgestellt hat, okay, es muss nicht so sein. Also wir haben Marker, die vor allen Dingen in der westlichen Bevölkerung im Alter nach oben gehen und die anscheinend ein Zeichen dafür sind, dass die Zellen altern, aber wir haben einfach auch aus anderen Bevölkerungsgruppen den Beweis dafür, dass nicht zwangsweise ein höheres Alter mit erhöhter Entzündung einhergehen muss und dementsprechend auch nicht mit den daraus resultierenden Folgeerkrankungen. Und das ist im Prinzip so ein bisschen die Geburt der Longevity und der Anti-Aging-Medizin gewesen.
Ja, und wenn man es jetzt, was ich gar nicht unbedingt möchte, aber so ist pathologisch betrachtet, dann ist der Alterungsprozess zwar etwas, was fortschreitend ist, aber er muss nicht in der Geschwindigkeit ablaufen und es ist dann eben vielleicht doch etwas medizinisch Relevantes. Wo würdest du denn die zentralen biologischen Treiber sehen, was Alter angeht? Also Begrifflichkeiten wie Merkmale, Hallmarks of Aging, also Merkmale des Alterns ist so ein Thema. Und du hast gerade schon so gesagt, chronische Entzündung, Inflammaging. Was treibt denn das Altern biologisch voran?
Also ja, wie schon gesagt, Entzündung spielt eben hier eine ganz, ganz große Rolle. Und die meisten anderen Dinge, die dann bei den Hallmarks of Aging mitgeführt werden, sind Folgeerscheinungen von Entzündung. Also die Entzündung ist im Prinzip das Erste und dann entstehen metabolische Veränderungen, also dass der Zuckerstoffwechsel sich ändert, dass der Lipidstoffwechsel sich ändert, dass das dazu führt oder insgesamt der Lebensstil dazu führt, dass Muskelmasse abgebaut wird. Das ist was eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass Stoffwechselprozesse sich insgesamt verlangsamen und dass dadurch eben die Wahrscheinlichkeit für Krankheit sich erhöht. Also da gibt es ja diese sogenannten vier apokalyptischen Reiter des Alterns. Und das sind einmal neurologische Erkrankungen, also alles, was auch in Richtung Demenz geht. Dann sind es alles, was aus dem metabolischen Bereich kommt, also Insulinresistenz und die ganzen Folgeerkrankungen, wozu dann auch Diabetes und so weiter dazugehört. Dann sind es Verletzungen, also dass man stürzt oder so, Stürze, Unfälle. Und das wirkt jetzt erstmal ein bisschen kontraintuitiv, dass man denkt, warum? Aber tatsächlich ist es so, dass jemand, der sehr fit ist, nicht entzündet ist, ausreichend Muskelmasse hat und so weiter, sich erstens viel weniger stürzt, weil dann einfach das Gleichgewichtssystem noch besser ist und gleichzeitig, wenn er stürzt, sich weniger verletzt, weil man sich besser abfangen kann, die Muskulatur einen Schutz bietet, dass es nicht zu Knochenbrüchen und Ähnlichem kommt und dass es da besser ist. Und das Letzte und im Prinzip immer noch Wichtigste sind die kardiovaskulären Erkrankungen. Das ist nach wie vor die Haupttodesursache weltweit und vor allen Dingen in allen westlichen Ländern. Und da ist immer noch die meisten, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber vielleicht weißt du es, was ist das erste Symptom in ganz, ganz vielen Fällen, also in über der Hälfte aller Fälle von kardiovaskulären Erkrankungen. Weißt du das?
Das erste Symptom?
Ja, plötzlicher mal. Herztod. Und das ist leider das Problem. Das heißt, die Hälfte aller Menschen sind mit dem ersten Symptom leider tot. Und das ist halt einfach ein Riesenproblem. Und deswegen spielt so Prävention und Longevity, ich glaube, also ist einer der Gründe, warum das so einen wahnsinnigen Auftrieb gekriegt hat. Weil wenn man sich das nicht anguckt, also wie zum Beispiel bei dieser Patientin, von der ich gerade erzählt hatte, die hatte eben erhöhte Blutfette und die hatte eine Entzündung in den Endothelien, also in der Innenbeschichtung sozusagen der Gefäße. Und die hat davon aber nichts gemerkt. Und wenn wir uns das nicht angeguckt hätten präventiv und sie gesagt hätte, ich will das aber wissen, dann hätte man das nicht festgestellt. Und dann ist eben in der Hälfte aller Fälle das erste Symptom, dass jemand sich an die Brust fasst und tot umfällt. Und dann kann man leider nicht mehr viel machen.
Ja, oder selbst die andere Hälfte, wo es vielleicht auch zu einem Geschehen kommt, Herzinfarkt und Ähnlichem, dann natürlich auch eingeschränkt es weitergehen wird. So, von daher, lass uns da mal ganz kurz einstufen. Vielleicht kannst du es sagen, wann sollte man mit anfangen, sich mit Longevity zu beschäftigen? Also ist es etwas, wo man quasi in Kindesbeinen schon mit beginnen sollte? Ist es etwas
Optimalerweise schon. Ja. Genau. Ja, okay. Also eigentlich ist es was fürs mittlere Alter. Also wenn man sagt, so ab 30 sollte man sich anfangen, damit zu beschäftigen. Wobei man, wenn man sagt, bei dem, was ja auch aus der Longevity-Bubble und so die Menschen erreichen wollen, da ist ja für viele so das Ziel, sie wollen 120 werden, ist ja 30 quasi noch Kind.
Das war ja erst am Anfang
sozusagen, genau. Wir wissen aus Untersuchungen, dass tatsächlich Arterienverkalkung und Veränderungen in den Blutfetten und so weiter schon mit 15 beginnt. Und dass das schon ein Alter ist, wo man dann schon eingreifen könnte. In dem Alter kann man noch nichts feststellen. Das muss man auch sagen. Also wenn man hier Untersuchungen machen würde, würde man nichts feststellen. Mit 30 sehr wohl. Und ich habe tatsächlich auch Patienten, die ja Anfang 30 sind und schon wirklich schlechte Blutfette haben und deutliche Zeichen von chronischer Entzündung. Und das sind dann oft Patienten, die wissen das aus der Anamnese, also familiär, dass sie einfach viele in der Verwandtschaft haben, die früh an kardiovaskulären Ereignissen verstorben sind oder Demenzen entwickeln haben und so weiter. Und die kommen dann eben, dass sie sagen, ja, das möchte ich nicht. Ich möchte gerne lange gesund bleiben und möchte nach Möglichkeit auch ein bisschen älter werden als meine Verwandtschaft. Und das ist eigentlich ideal, weil auch die haben natürlich alle überhaupt keine Symptome. Die sind in Anführungsstrichen jung und gesund. Und oft aber, wenn man sich das dann im Labor anguckt, doch schon starke Auffälligkeiten. Und manchmal auch, das wäre, was kardiovaskuläre Erkrankungen angeht, der nächste Schritt, wenn man da Auffälligkeiten hat, dass man bei jemandem Kardio-CT macht, das heißt, sich das Herz im CT anguckt. Und dann gegebenenfalls eben schon sehr früh, sehr genau feststellen kann, gibt es Verkalkungen und gibt es da Auffälligkeiten.
Und jetzt bleibe ich auch nochmal bei deiner Patientin von heute, weil das zum Beispiel immer ganz gut ist. Menschen beschäftigen sich damit, kommen vielleicht auf die Idee, okay, ich möchte präventiv etwas machen, ich möchte mich mit Longevity auseinandersetzen. Dann gibt es andere, die sagen, na gut, du hast es gerade mit dem familiären Bezug schon gesagt, vielleicht sind es ja auch einfach die Gene, ne? Dass ich schneller altere oder länger gesünder alt werden kann. Gib uns da gerne mal eine Einschätzung, welche Rolle spielen Gene und wie sie abgespielt werden. Aber welche Rolle spielt dann auch der Lebensstil? Also wo ist es ein berechtigtes Thema, über Gene zu sprechen, wo vielleicht auch nicht?
Ein berechtigtes Thema ist es fast überall. Wenn man es statistisch zusammenfasst, dann machen Gene etwa 20-30% des Alterns aus. Und der Rest ist Lebensstil. Das heißt, man kann wahnsinnig viel verändern. Es gibt natürlich Einzelerkrankungen und Einzelfälle, wo die Dominanz einer genetischen Prädisposition viel, viel höher ist. Also es gibt familiäre Dyslipoproteinämien, also wo die Blutfette hochgradig auffällig sind, die in fast allen Fällen dazu führen, dass jemand kardiovaskuläre Erkrankungen bekommt und früher verstirbt. Aber da muss man dann auch sagen, also ich habe zum Beispiel einen Patienten betreut, bei dem noch nie in den letzten 3-4 Generationen ein männliches Mitglied der Familie älter geworden ist als 55. Der hatte eine schwere familiäre Dyslipoproteinämie und den habe ich betreut. Und also ich habe ja meine großen Praxen, ich betreue immer noch Patienten, aber nur noch ganz wenige. Meine großen Praxen habe ich ja vor 2 Jahren alle aufgegeben. Und da habe ich ihn dann auch abgegeben, aber zu dem Zeitpunkt war er 65. Und das heißt, er kam zu mir so mit Mitte 50. Und das heißt, wir haben schon wahnsinnig viel erreicht. Also der hatte immer noch entsetzlich schlechte Blutfette, aber für seine Verhältnisse waren die halt viel, viel besser. Und er ist halt 10 Jahre älter geworden, zu dem Zeitpunkt schon, ich hoffe, er lebt noch, als alle seine männlichen Verwandten. Und das ist eben auch was man für sich dann gegebenenfalls ins Verhältnis setzen muss, dass man dann nicht sagen kann, okay, ich will 120 werden, sondern ich will nach Möglichkeit so gesund, wie es irgendwie geht, 80 werden. Und das ist dann eben auch schon ein wahnsinniger Erfolg.
Ja. Du hast gerade schon erwähnt, wenn wir uns Dinge dann quasi anschauen, die Treiber für Alterung sein könnten, Lipidprofil im Blut, vielleicht auch ja auch sowas wie genetische Veränderungen oder Auffälligkeiten, könnte man sich im diagnostischen Kontext alle mit anschauen. Ich glaube, was die meisten interessiert, ist natürlich sowohl für einen selbst in der Prävention, aber du auch im therapeutischen Kontext dann zu sagen, okay, was sind dann eigentlich Dinge, wenn ich über Longevity-Therapie spreche? So, was sind die möglichen Bereiche oder Kernbereiche, wo du auf jeden Fall ansetzen würdest? Deine Patientin von heute beispielsweise. Wie konnte man das verändern? Was hast du dir angeschaut und was sind Maßnahmen, die sich dann daraus eigentlich ergeben?
Also im Prinzip leitet sich das ab aus dem, was ich vorhin gesagt habe, dass wir eben bestimmte Bereiche haben, von denen wir wissen, dass die eine große Rolle fürs Altern spielen und dass es das Wahrscheinlichste ist, wo die Gesundheitsspanne eingeschränkt wird. Das heißt, was ich mir immer als erstes mit angucke, sind Mikronährstoffe. Das ist aber unabhängig von allem anderen. Das heißt, ich schaue nach den großen Makroprofilen, nach Proteinen, also nach Aminosäuren, nach Fettsäuren und nach Vitaminen. Und schau, wie ist da die Versorgung des Körpers, um dann mit allem anderen arbeiten zu können. Und dann sind die Felder, die wir uns angucken, wie ist die metabolische Gesundheit? Gibt es bereits eine Insulinresistenz? Gibt es sonstige metabolische Störungen? Wie ist es um die Schilddrüse bestellt? Dann, dass wir uns die Gefäßgesundheit angucken und schauen, gibt es hier schon irgendwelche Auffälligkeiten? Gibt es Endothelentzündungen, also Gefäßentzündungen? Gibt es Verschiebungen in den Blutfetten? Ist hier irgendwas? Dann, wie hoch, also der größte unabhängige Faktor für Langlebigkeit und Gesundheitsspanne ist tatsächlich Muskelkraft. Mhm. Und das heißt, was wir uns auch immer mit angucken, ist, wie hoch ist das Verhältnis von Gewicht und Muskulatur? Also wie hoch ist der Körperfettanteil? Wie viel Muskelmasse hat derjenige? Und kann man da vielleicht was machen? Und kann man das verbessern? Das sind im Prinzip so die ersten Dinge, die ich mir angucken würde. Und in dem Zusammenhang eben ganz viele unterschiedliche Parameter, die damit zusammenhängen. Und dann von genetischer Seite, also wenn jemand zu mir kommt, ist immer das Erste, womit ich starte, ist eine Untersuchung der wichtigsten genetischen Polymorphismen. Polymorphismus heißt, das ist eine genetische Mutation, die mehr als 2% der Bevölkerung betrifft. Damit gilt es nicht mehr als Mutation, sondern einfach als eine Variante der Norm. Aber hier gibt es einige, die sehr großen Einfluss haben können. Und über die Genetik haben wir dann eine Idee, was sollten wir uns weiter noch angucken? Also welche Stoffwechselwege sind vielleicht nicht optimal? Wo könnte es, weil das Problem ist ja, die Leute sollten ja optimalerweise kommen, wenn sie noch keine Symptome haben. Das heißt, wo fange ich an? Und das ist ja auch gerade, es ist ein riesen Geschäftsfeld. Und deswegen gibt es halt Angebote, wo man alles von, weiß ich nicht, also wo man wirklich egal was untersucht. Und dann kostet das halt 20.000 Euro. Und das ist natürlich für die meisten Menschen nicht machbar. Und das macht auch gar keinen Sinn. Und da zu gucken, okay, wie ist die genetische Prädisposition? Was macht denn bei dir Sinn? Und dann gezielt, und deswegen nenne ich das, was ich jetzt mache, Präzisionsmedizin, also zu gucken, wo guckt man hin, das ist das, was aus meiner Sicht Sinn macht. Und dann kann man sich halt eine Zehnerpotenz von dem, was man da sonst ausgeben würde, sparen.
Ja, okay. Und das macht schon mal einen Unterschied. Und ich meine, diese Präzision, die drinsteckt, klar, wenn ich präventiv vorgehe, muss ich natürlich dieses gesamte Spektrum ja auch erstmal, ich muss ja mal einen Überblick bekommen. Wohingegen wahrscheinlich früher bei dir auch Labordiagnostik oder im medizinischen Kontext ja eigentlich daraus besteht, ich habe Symptome, ich habe eine Hypothese und ich schaue mir einzelne Parameter an, ob es da etwas ist, und dann habe ich damit den labordiagnostischen Teil quasi abgedeckt. Okay, genau. Jetzt hast du Auffälligkeiten erkannt und jetzt interessiert mich natürlich schon, was machen wir denn bei erhöhten oder veränderten Lipidstoffwechsel, Dyslipidemien oder bei einer Insulinresistenz? Ist das etwas, wo du sagst, alles klar, das Spektrum der Pharmakologie oder der Pharmazie ist groß, wir können hier einsetzen von Metformin über Statine, über Blutdruckmedikamente? Oder ist es im Kontext der Lebensstilintervention da, wo du eher ansetzen würdest?
Beides. Also das finde ich auch in meinem Zusammenhang. Ich bin Ärztin. Ich glaube, dass das ist jetzt eine sehr persönliche Meinung, ich glaube, dass aber ein Teil dessen, dass so viel nur auf Lebensstil gemünzt wird, daran liegt, dass viele diese Sachen betreiben, keine Ärzte sind und dementsprechend einfach keine Medikamente verordnen dürfen. Und deswegen macht es total Sinn, sich marketingmäßig so zu präsentieren, als sei das nicht wichtig. Ja. Und vielleicht sogar böse und schlecht, auch wenn es in vielen Fällen extrem hilfreich sein kann. Und vielleicht auch das Einzige, also wie jetzt zum Beispiel bei den Patienten mit der schweren familiären Dyslipoproteinämie, das Einzige, was wirklich sinnvoll ist. Aber man kann wahnsinnig viel mit Lebensstil erreichen. Und da hängt es dann total auch davon ab, was möchte derjenige, der zu mir kommt. Und dann kann man sagen, okay, wir gehen erstmal nur mit Lebensstil ran, mit Phytotherapeutika. Viele sind ja immer, ne, Natur ist immer besser. Ist nicht unbedingt so. Ich sag dann immer, naja, gut, Eisenhut und Fingerhut sind auch Naturstoffe oder Eibe und sind sehr, sehr tödlich. Es gibt viele tolle Naturstoffe und ich, interessiere mich auch wahnsinnig für Phytotherapeutika schon seitdem ich 12 bin. Also ich arbeite total gern mit Phytotherapeutikern. Und dann kann man das machen. Und dann kann man es aber, finde ich, perfekt ergänzen, auch durch pharmazeutische Dinge. Weil, also wir leben in der Ära der medizinischen Appetitregulatoren, die viel, viel mehr können als nur Appetit regulieren. Also das, was gemeinhin als die Abnehmspritzen bekannt ist. Und die haben ganz, ganz viel, also in der Anti-Aging- und Präventivmedizin haben die ganz viele Punkte, wo man die einsetzen kann. Das ist dann Off-Label-Use, also ist nichts, wofür die zugelassen sind, was wahrscheinlich, und das finde ich auch immer wichtig, das noch nicht so darzustellen, als wären wir uns da sicher, aber es sieht im Augenblick sehr so aus, präventiv super sinnvoll sein kann. Also was Demenzprävention angeht, Alzheimerprävention, kardiovaskuläre Erkrankungen und so weiter, die scheinen eine wahnsinnig hohe antiinflammatorische Wirkung zu haben. Oder das wissen wir, dass sie die haben, aber das scheint sich positiv auf den Alterungsprozess auszuwirken, vor allen Dingen, wenn man Risikofaktoren trägt. Und das gilt für einen ganzen Haufen anderer Medikamente auch, dass man sie in ganz anderen Dosierungen, als wenn man sie für ihre eigentliche Zulassung benutzen würde, einsetzen kann, um da lebensverlängernd ranzugehen und die Gesundheitsspanne zu verlängern. Und bei anderen Sachen, also was ja zum Beispiel ist, was viel diskutiert ist, so Vancomycin, da muss man zum Beispiel sagen, das muss man dann einfach ganz klar einordnen, weil es sind Medikamente, die zum Teil erhebliche Nebenwirkungen haben, also zumindest was das angeht. Und da ist die Frage, ob man der alten Person, also wenn man das wirklich bei jemandem einsetzt, der schon alt ist, ob es der hilft oder vielleicht sogar eher schädigend ist, weil Menschen sind keine Ratten. Und wir haben halt dazu noch keine wir haben dazu noch keine Menschendaten. Und uns unterscheidet von der Ratte erheblich, dass wir sehr, sehr, sehr viel älter werden. Und das kann halt Einfluss haben.
Also absolut, absolut. Wenn du den Lebensstilbereich nochmal etwas genauer uns erklären würdest, was sind Ansatzpunkte für dich? Also klar, wenn du sagst, ihr testet es auch schon oder du testest es im Vorfeld, was Muskelmasse beispielsweise angeht, du siehst, dass funktionell die Kraft nicht gut vorhanden ist, ist dann etwas, dass du auf Rezept sagst, hol dir jetzt bitte einen Personal Trainer oder gibst du eine Art Bewegungsprogramm mit vor? Wie würdest du sowas mit aufbauen? Und natürlich auch so mit Blick auf Ernährung, ne? Und vielleicht diese von dir, wie ich es genauso einschätzen würde, die Kombination. Also wenn es doch Medikamente gibt, die hier durchaus sinnvoll sind, auf jeden Fall verwenden. Aber diesen Lifestyle-Aspekt würde ich trotzdem dann auch mitnehmen. So verstehe ich dich ja auch. Also das heißt, ja, dann nimm Metformin beispielsweise, aber guck eben auch den Ernährungsaspekt dir an. Ist das auch etwas, wo du quasi gezielt ansetzt oder hast du ein Team, wo du sagst, hier Ernährungsberatung, wie sieht das bei dir aus?
Optimalerweise, also ich habe ein Team und optimalerweise wird jemand dann komplett aufgenommen sozusagen und hat dann einen Personal Trainer und einen Lifestyle Coach und vielleicht auch sogar noch eine Ernährungsberaterin und so weiter. Mhm. Aus meiner Geschichte her habe ich das alles selbst gemacht. Also ich habe auch unzählige Ausbildungen in allen Bereichen, um das möglichst abzudecken, weil da gibt, es gibt, also aus meiner Erfahrung gibt es zwei Punkte in dem Ganzen. Der erste Punkt ist Vertrauen. Und wenn Leute halt erstmal zu einer Person sehr, sehr viel Vertrauen entwickelt haben, ist es oft, dass sie nirgendwo anders mehr hingehen wollen. Mhm. Und egal, wie sehr man sich bemüht, das zu verhindern, auch eine gewisse Abhängigkeit vom Therapeuten entsteht. Und die Menschen dann einfach wollen, dass auch das Sportprogramm von ihrem behandelten Arzt kommt, das Ernährungsprogramm und so weiter. Also ich bin ja auch Ernährungsmedizinerin. Ich habe Trainerausbildung in verschiedensten Bereichen und so weiter, dass ich halt versucht habe, das einfach dann auch mitliefern zu können und abdecken zu können. Und auf der anderen Seite ist es eine finanzielle Frage, dass viele halt sagen, okay, wenn ich halt immer schon mein Geld zu meinem Arzt trage, dann habe ich nicht noch Geld für den Coach und für den Ernährungsberater und so weiter. Inzwischen muss man sagen, wie gesagt, früher sehr viel sehr kranke Patienten, inzwischen eher Menschen, die wirklich zur Prävention kommen. Longevity-Medizin, Präventionsmedizin ist ein Feld der Upper Class. Ich finde, das dürfen wir auch einfach realistisch so betrachten. Und da sind dann oft Menschen dabei, die haben überhaupt kein Problem, sich einen Coach und einen Personal Trainer und einen persönlichen Koch. Ich habe einige Patienten, die haben einen Koch zu leisten. Und dann hat man natürlich dann viel tollere Möglichkeiten. Also dann kann man eben sagen, so mach das, mach das, mach das. Und dann wird es auch sehr, sehr gut.
Ja. Und da wir jetzt nicht in jedes Detail so tief reinsteigen können, gib uns mal so bewegungsseitig das, was Anti-Aging bezogen oder für Longevity besonders geeignet ist. Ich meine, auch hier wird viel diskutiert und es wird gesagt, okay, du musst 10.000 Schritte gehen. Du musst dich regelmäßig zwischendurch am Tag bewegen. Dann kommt wieder High-Intensity-Intervalltraining um die Ecke, Krafttraining für mehr Muskulatur, das wissen wir auch. Intervalltraining für eine bessere VO2 Max. Also kommen diese ganzen Themen, dann wieder bitte mehr Zone 2 Training machen. So, Simone, du merkst schon bei mir, ich habe auch alle möglichen Punkte jetzt mitgenommen. Sag es mir. Wie baut man es auf? Was ist eine sinnvolle Empfehlung? Vielleicht auch für deine Patientin oder wenn wir noch ein anderes Beispiel nehmen, 50-jährige Person kommt und sagt, okay, jetzt würde ich gerne etwas machen. Wo starten, wie starten?
Also meine Empfehlung ist, das Erste, womit ich immer starte, ist Krafttraining, weil, wie gesagt, also wir wissen halt Muskelkraft, da wissen wir es sicher, dass das eine riesengroße Rolle spielt. Das heißt, wenn jemand das gar nicht macht, und Krafttraining beinhaltet immer auch einen Teil Cardiotraining, also die Belastung bei Squats für das Herz ist enorm und trainiert gleichzeitig eben auch die Ionotropie und so weiter des Herzens. Und dann schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe und das Problem, was die meisten Menschen haben, ist ja Zeit. Und dementsprechend das, was du alles gesagt hast, ich kenne den Struggle, geht bei mir selber, ist bei mir selber auch. Man kriegt das ja alles gar nicht unter in seine Woche. Wann soll man das alles machen?
Wann denn noch? Wann denn das noch? Ja.
Wann denn das noch, genau. Und wenn dann noch Zeit ist, dann wäre das Nächste, was ich mit Menschen implementiere, ist, oder was ich dann sagen will, ist Zone-2-Training. Also, dass man halt wenigstens spazieren geht oder so, oder zügig spazieren geht.
Grundlagen-Ausdauerbereich, ja.
Genau, 2-3 Mal die Woche. Das wäre toll, wenn man das hinkriegt. Und dann, und das kriegt ja jeder zeitlich hin, dass man auch 2-3 Mal die Woche sich zumindest mal einmal richtig auspowert. Das, was da oft empfohlen wird, ist Sprinten. 50-Jährige lasse ich nicht mehr sprinten, wenn die seit Jahren keinen Sport gemacht haben, weil das Verletzungsrisiko tatsächlich enorm ist. Es kann auch, also eine volle Auslastung kann auch sein, dass man einfach sehr, sehr schnell eine Treppe hoch und runter geht oder so. Mhm. Oder was im Fitnessstudio, dass man eben mit Steigung auf dem Laufband geht eigentlich nur. Und dann ist man auch ganz schnell an der maximalen Belastungsgrenze. Und dass man sowas halt 2-3 Mal die Woche macht, weil es da ja auch gute Daten zu gibt, dass das wichtig für uns ist. Und dann hat man schon einen zeitlich überschaubaren Plan, mit dem man halt ganz gut zurechtkommt. Und das ist so das, ja, was ich meinen Patienten vorschlage, wo die meisten auch gut mit klarkommen. Weil das alles optimal auszureizen, passt in ein Leben, das einen anderen Zweck hat, als nur seine alle Werte zu verbessern. Und das ist ja das Problem, die halt uns im Internet dazu beraten, sozusagen, sind ja Menschen, da ist das deren Job. Also wenn wir uns jetzt Brian Johnson oder so angucken, sein Job ist es, an seiner Longevity zu arbeiten. Hm. Und dann kann man sein ganzes Leben darauf ausrichten und dann
und zwei
kann man
Millionen
halt,
pro Jahr ausgeben.
Genau, und aber auch, glaube ich, 8 Millionen verdienen.
Ja, klar.
Und für wen das halt sozusagen ein Nebenbeivergnügen ist, was ja für die meisten von uns der Fall ist, muss man eben gucken, Kosten, Nutzen, was bringt das meiste und was ist da optimal. Und da wären das meine drei Vorschläge hinsichtlich Bewegung und Sport, mit denen die meisten gut klarkommen.
Die man wahrscheinlich so oder so schon mal mitempfehlen könnte. Du könntest es nochmal spezifischer auch mit Team logischerweise dann auch einstellen. So, was ist dann jetzt wirklich in der Reihenfolge vielleicht auch sinnvoll und wo muss der Fokus drauf gelegt werden? Ja. Aber mal angenommen, ne, du hast die Compliance eben angesprochen, der Patientinnen und Patienten. Mal angenommen, Menschen setzen dann das um, was man ihnen empfiehlt. Wie hoch siehst du den Impact von Bewegung im Kontext of Longevity? Und Bewegung meine ich jetzt eben auch Krafttraining.
Ja, wahnsinnig hoch. Also wie gesagt, es ist der einzige Marker, von dem wir wissen, dass es wirklich was bringt und der den Unterschied macht zwischen Gebrechlichkeit im Alter und wirklich fit zu sein im Alter.
Also Muskelmasse, Kraft. Wie sieht's aus mit VO2 Max? Wird ja auch gerne diskutiert. Also die maximale Sauerstoffaufnahme, maximal
geht damit einher. Also VO2 Max ist total wichtig. Wichtig finde ich hierfür zu wissen, dass tatsächlich, also jemand, der zum Beispiel Langhanteltraining macht, muss auch meiner Erfahrung nach, also ich habe wirklich auch Patienten, die sind mittlerweile Mitte 80 oder so, und er muss nicht unbedingt Ausdauertraining machen. Also das ist tatsächlich, also wer ein ambitioniertes Krafttraining macht, was eben auch wirklich anstrengend ist, und also ich nehme mal an, du machst auch irgendwie Krafttraining, aber wir wissen beide, ein ambitioniertes Krafttraining und halt ein Krafttraining, Deadlifts oder Squats oder so, sind ganz Körper anstrengend und maximal anstrengend auch fürs kardiovaskuläre System. Und dann erschlägt man halt mehrere Fliegen mit einer Klappe und erreicht halt da gute Ergebnisse. Und dann braucht man nicht unbedingt mehr, dass man laufen geht oder so. Und bei den High-Intensity-Intervall-Sachen oder beziehungsweise Vollauslastungssachen für die VO2 Max ist das, was ich gesagt habe, bei älteren Menschen super entscheidend. Es ist halt ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht verletzt, weil eine Verletzung dazu führen kann, dass man über einen längeren Zeitraum gar nichts machen kann. Und das ist super problematisch. Die Phasen, wo wir als Mensch nichts tun, das sind die, die uns am Ende umbringen. Und das ist auch unser Unterschied zur Ratte, weil der Ratte passiert das üblicherweise nicht. Und das spielt eine ganz, ganz große Rolle für die menschliche Langlebigkeit. Wie viele Reserven haben wir für so eine Phase und wie oft passiert uns das? Und deswegen würde ich halt einen 80-Jährigen nicht sprinten schicken, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der sich irgendwas reißt oder verletzt, also ist leider sehr hoch. Und dann gibt's andere Dinge, die man sinnvollerweise machen kann.
Plus in unserer Gesellschaft ist es wahrscheinlich dann auch so, dass schon Jahre vorher auch schon wenig bewegt worden ist. Also die Sporterfahrung beruht dann eher noch auf die Kindheitstage. Aber wir können schon festhalten, Sport, ausreichend Bewegung ist der zentrale Hebel. Ohne das wird Longevity nicht funktionieren. Also es ist lebensverkürzend.
Absolut richtig. Vorher braucht man eigentlich noch Schlaf. Also weil wenn man nicht ausreichend schläft, dann kann man sich auch nicht gut bewegen. Also super anspruchsvolles Krafttraining wird schädlich in dem Moment, in dem ich nicht die ausreichende Regeneration habe. Weil Sport löst ja auch wieder ganz viel Mikrotraumata aus, macht Entzündungen im Körper, die behoben werden muss, was gut ist. Also es ist dann ein super positiver, adaptiver Prozess, wenn der Körper es kann. Und wenn wir nicht schlafen und nicht essen, dann bringt das ganze Krafttrainings nichts. Deswegen ist es, finde ich es immer so schwer zu sagen, das ist am wichtigsten.
Ja.
Das Einzige, wo ich sagen würde, das ist absolut in keinster Weise verhandelbar, das ist Schlaf. Weil wenn wir nicht schlafen, also es gibt
schaffen
eine Erkrankung, es gibt eine Autoimmunerkrankung, wo man gar nicht mehr schlafen kann, dann ist man innerhalb von einem Jahr tot. Da ist leider gar nichts gegen zu machen.
Okay, aber trotzdem kann man das in der Reihenfolge, natürlich würde ich auch Schlaf steht ganz oben mit dabei, wahrscheinlich nicht nur in der Quantität, sondern auch in der Qualität. Gibt's da noch Eckpunkte, wo du sagst, wo du besonders drauf achten würdest?
Ja, also das auch zu messen und auch qualitativ darzustellen und zu gucken, wie ist der Schlaf überhaupt? Also weil es wird ja oft empfohlen, so 8 Stunden oder so, und das ist halt Quatsch. Also es gibt Menschen, die müssen viel weniger schlafen als 8 Stunden und es gibt Menschen, die müssen mehr schlafen, immer. Mhm. Und sich da dann eben anzugucken, okay, wie ist das Verhältnis von Tiefschlaf zu REM-Schlaf, weil das ist ein entscheidender Marker, der zeigt, ob unser Körper wirklich erholt ist, dass man sich die Sachen anguckt. Hier ist leider ein bisschen das Problem, die Wearables haben alle nicht so eine gute Tiefschlaf-Dokumentation. Also Tiefschlaf wird nur in 35% der Fälle sauber aufgezeichnet. Okay. Das heißt, wenn man Menschen hat, die irgendwie permanent, also auf den Wearables permanent nicht keinen Tiefschlaf haben, kann das sein, dass das leider Quatsch ist. Und das ist halt super wichtig, dass jemand sich damit völlig verrückt macht.
Auch ein wichtiger Punkt. Auch ein wichtiger Punkt. Je mehr Daten erhoben werden, desto mehr Quatsch entsteht unter Umständen dabei. Wie würdest du es auch bei deinen Patientinnen und Patienten messen? Also was ist dann etwas, worauf man sich dann vielleicht doch verlassen kann? Gibt es da irgendetwas?
Ja, also das Einzige, worauf man sich wirklich verlassen kann, ist das Polysomnogramm, also eine Schlaflaboruntersuchung. Mhm. Das ist aber wieder, also es ist ja sehr invasiv. Ich könnte nie im Leben in einem Schlaflabor schlafen. Ich bin eine totale Schlafmimose. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich da auch nur eine Minute schlafen verbringen würde. Deswegen hat es halt einen ganz großen Bias, wie man in der Medizin sagt. Also ein Fehler, der durch die Untersuchung selbst bedingt ist. Und das macht es schwierig, wenn wir auf die Wearables und diese ganzen Untersuchungen gehen. Also ich habe tatsächlich einen Aidsleep, das sind diese Matten, die das messen. Und die messen dann eben über die Herzfrequenz, dadurch, dass man da drauf liegt. Und man liegt ja mit dem ganzen Körper drauf. Das heißt, ihr misst jede Bewegung und so weiter. Die sind viel, viel genauer als jetzt zum Beispiel ein Oura-Ring oder ein Whoop-Band oder irgendwie sowas. Die sind aber auch viel, 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 viel teurer. Und ich muss selber sagen, das ist ja auch irgendwie mein Job und ich kann da Content zu machen und kann es halt meinen Patienten empfehlen und so weiter. Ich tue mich tatsächlich schwer damit, jemanden, der jetzt nicht sagt, Geld spielt keine Rolle, die gibt's ja und für die ist es super, aber für alle anderen tue ich mich halt schwer zu sagen, kauf dir mal einen Matratzenbezug für 5.000 Euro. Also das
Verstehe. Ja. Aber rein theoretisch wäre es natürlich besser messbar. Und ich meine, da steckt natürlich viel drin. Da will ich gleich auch noch versuchen, mit dir drauf einzugehen. Ich möchte aber noch mal bei den Maßnahmen bleiben. Wir können nie durch alle Sachen durchgehen. Bewegung haben wir, Schlaf haben wir schon mal mit angesprochen. Einmal das Ernährungsthema in so ein paar Grundzügen. Ich weiß, können wir einen eigenen Podcast zumachen. Worauf ist zu achten, wenn wir auf Longevity schauen? Auch hier wird viel gehypt. Ryan Johnson, du hast ihn angesprochen, diesen selbsternannten Don't Die Guru, der sehr viel Geld in das Thema investiert, der, ich glaube, so die erste Zeit, die ersten Jahre in einem 15-20%igen Kaloriendefizit quasi immer gelebt hat. Ja. Die Überlegung eben auch, einen leichten Energiemangel zu erzeugen. Dann kommen natürlich von den Makronährstoffen Themen mit dazu, ausreichend Eiweiß. Die Nächsten sagen, es müssen genügend Kohlenhydratquellen sein. Dann kommen die Nächsten und sagen, ohne Ballaststoffe geht gar nichts. Wenig ultrahochverarbeitete Lebensmittel. Dann sicherlich ja auch im Bezugspunkt zu Themen wie Insulinresistenz, dass man sowieso in der Ernährung nochmal drauf achten müsste. Plus Ernährungsformen wie mediterrane Ernährung. Ich schmeiß einfach dir mal so ein paar Dinge rüber. Und du kannst uns das einmal vielleicht grob sortieren, wo man sagt, okay, ja, für die, die uns jetzt zuhören, die nicht zu dir kommen können, worauf sollte ich achten, was sollte ich im Blick behalten?
Für alles, was du eben gesagt hast, also was Brian Johnson so macht, ist halt das Problem, für nichts dafür haben wir eine echte Datenlage. Mhm. Also wir wissen nicht, ist es für den Menschen wirklich sinnvoll, in einem Kaloriendefizit dauerhaft zu leben? Da sind wir wieder beim Thema Gebrechlichkeit. Also das mag sinnvoll sein, solange man eben jung und gesund ist, ziemlich wahrscheinlich, aber im Alter kann es halt einen Muskelmasseverlust mit fördern, was dann eventuell nach einem Sturz oder so dann dazu führt, dass man dann super gebrechlich wird und dann auch stirbt. Also schon 24 Stunden Bettlägerigkeit verändert im alten Menschen die gesamte Stoffwechsellage und kann dazu führen, dass es nie wieder so wird wie vorher. Und das sind Sachen, die sind den meisten Menschen nicht bewusst. Das heißt, dass wir dauerhaft gut versorgt sind und bewegungsfähig bleiben, ist viel wichtiger als irgendwelche biochemischen Marker, von denen wir halt von Ratten und jungen Menschen wissen, dass sie sich verbessern. Deswegen diese ganzen, was ich empfehle, ist regional, saisonal, frisch, unverarbeitet. Und wenn man diese Sachen einhält, dann ist man schon ziemlich gut unterwegs, weil unverarbeitet, also unverarbeitet im Sinne von nichts, was man nicht zu Hause in seiner Küche hinkriegt. Und da gehört halt auch zu, also schon Industriezucker ist halt in großem Maße industriell verarbeitet und der fällt dann halt schon mal raus. Und den kann man sich ab und zu mal gönnen, das ist auch voll okay. Ich war früher sehr fundamentalistisch in vielen Sachen, die ich gemacht habe, bin ich total von weg. Man wird ja auch älter und weiser, hoffentlich. Aber ich bin inzwischen so, also solange man nicht dagegen allergisch ist, irgendeine krasse Unverträglichkeit hat oder so, gibt es nichts, wo ich sagen würde, das darf man nie machen, niemals, auf gar keinen Fall. Und wer es trotzdem für sich entscheidet, also ich trinke zum Beispiel gar keinen Alkohol, seit ganz vielen Jahren nicht. Das ist meine persönliche Entscheidung. Ich glaube, wenn jemand alle 2-3 Monate mal ein Glas Sekt trinkt, wird ihm das ziemlich sicher nicht schaden für seine Langlebigkeit. Und genauso ist es halt auch, wenn man mal ein Stück Kuchen isst oder so. Da wird nichts passieren. Im Gegenteil, der zusätzliche Stress, wenn man sich völlig verrückt macht mit allen Sachen, ist wahrscheinlich störend. Was wichtig ist, ist das, was du schon angesprochen hast, die ausreichende Proteinversorgung. Das ist was, was oft einfach schwierig ist. Da gibt es eine klare Datenlage, dass auch desto älter man wird, desto wichtiger wird das. Wenn man viel Sport treibt, braucht man viel mehr Protein als das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt.
Die das empfehlen diese übrigens 0,8, ne?
Genau, sind diese 0,8. Die empfehlen übrigens selber für Sportler 1,5 bis 2 Gramm. Okay. Das wird nur nicht so oft zitiert. Also ja. Deswegen ist es ja. Und es gibt eine riesen Latte an Sachen, wo die das auch noch empfehlen, wo man mehr Protein braucht als diese 0,8.
Und wenn ich es richtig verstehe, ist es auch als Wert zu verstehen, als Basis, als Grundversorgung. Also auch da ist es nicht so, bitte nur bis 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Eiweiß pro Tag, sonst wird es toxisch, sondern das ist die Basis.
Mindestens.
Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht in der Praxis oder bei deinen aus dem Team raus, auch wenn es in der Ernährungsberatung weitergeht. Das Faszinierende ist, dass die ja schon teilweise nicht eingehalten werden.
Ja, absolut. Also viele essen viel, viel weniger, aus welchen Ideen auch immer. Kohlenhydrate sind halt super beliebt. Wir sind evolutionär darauf geprimed, Sachen gerne zu essen, die süß sind und sehr kohlenhydratreich. Und das geht einfach ganz schnell. Und ich erzähle da immer gerne aus meiner Günstzeit. Es gibt halt Menschen, und das ist ein echter Fall, den man erklären muss, dass 5 Twix kein adäquates Frühstück sind. Und das passiert. Also, ja. True story. Und insofern, wenn ich dann hinkriege, dass jemand im Laufe des Tages überwiegend Sachen isst, die halt aus Sachen bestehen, die nicht verarbeitet wurden, also aus Gemüse, Fleisch, Milchprodukten, pflanzlichen Proteinquellen und so weiter. Und das war's. Dann bin ich schon happy und krass unterschätzt aus meiner Sicht, als Maßnahme nur Wasser zu trinken. Also keine Sachen mit Geschmack. Weil das ist was, da haben die meisten Menschen, flüssige Nahrung, da haben die meisten Menschen eine totale Macke, dass alles nach irgendwas schmecken muss und halt Zucker hat oder Süßstoffe oder Beistoffe oder wahnsinnig viel Zitronensäure, die auch nicht gut ist, wenn man die in so großen Mengen konsumiert ist und den pH verschiebt und nicht gut für die Zähne ist. Wir sind dafür gemacht, Wasser zu trinken. Und wenn man mal einen Tee und einen Kaffee trinkt, kein Problem. Aber alles andere brauchen wir nicht und nützt uns nicht. Und wenn man das hinkriegt, dann ist man schon total weit. Und so weit denken die meisten gar nicht. Also wie viel TikTok gibt's dazu, dass man halt Wasser trinken soll? Fast keins. Es ist halt viel schicker, wenn man halt jemandem verkauft, er soll Honig für 55 Euro kaufen. und das ist halt was. Also die Sachen, die aus meiner Sicht wirklich was bringen und die wichtig sind, sind unsexy. Und deswegen wird da halt nicht viel drüber gesprochen. Und Ernährung hat ja für viele auch schon den Stand von Religion, also ersetzt in vielen Fällen das, was früher Religion war. Und deswegen ist es halt ganz, ganz schwierig. Und auch da, ne, ich bin Ernährungsmedizinerin. Ich habe früher, also eine meiner Qualifikationen. Und ich habe mich da auch früher sehr, sehr reingehängt. Inzwischen bin ich da viel, viel liberaler. Dass ich halt denke, wenn man die Basissachen hinkriegt, dann hat man schon so viel erreicht. Und dann ist es schon so ein großer Unterschied gegenüber dem, was die meisten Menschen tun, dass das zu erwarten ist, dass das einen riesen Impact hat und dass es halt eine ganz, ganz große Rolle spielt.
Dennoch, also ein Punkt noch, neben dem jetzt in der Zusammensetzung, als grobe Richtung passt das ja schon mal ganz gut, Eiweißgehalt auch mit zu berücksichtigen, weniger ultrahochverarbeitete Lebensmittel, Zuckermengen und so weiter. Kalorienrestriktion, hast du schon etwas gesagt, vielleicht gar nicht so von Vorteil, es sei denn, die Körperzusammensetzung bietet die Grundvoraussetzung dafür. was hältst du von so Themen Time-Restricted Feeding, intermittierendes Fasten, was ja auch gerne in dem Kontext diskutiert wird? Auch da kennen wir wieder die Rattenstudien, aber nimm uns da nochmal mit, bitte.
Es gibt aus dem letzten Jahr, glaube ich, 2025, sind relativ viele, also zumindest halt so ein paar Mal, Menschenstudien gekommen, die ein paar Sachen auch gut bestätigt haben und ein paar Sachen gar nicht. Also erstmal ist ganz, ganz wichtig, was bedeutet denn time-restricted eating? Und da ist halt das Ding, diese 16 Stunden bei der Maus entsprechen 5 Tage beim Menschen. Ja. Das ist halt was dem meist nicht bewusst ist. Das heißt, wenn ich den gleichen Effekt erzielen will wie die 16 Stunden bei der Maus, muss ich 5 Tage fasten. Und das deckt sich auch mit der Datenlage. 3 bis 5 Tage Wasserfasten hat die gleichen Effekte auf autophagische Prozesse, also dass im Körper aufgeräumt wird und so, wie 16 Stunden bei der Maus. Das ist ein rein praktisches Schema aus Laboren mit diesen 16-8. Das macht für den Menschen keinen Sinn, Punkt, aus, Ende. Also keiner muss 16-8 fasten. Was aber für uns total gut ist, ist eine sogenannte Verdauungspause zu haben, heißt nicht permanent zu essen. Und das ist definitiv so. Und ich bezeichne das nicht als time-restricted eating, sondern im Prinzip eigentlich als normales Essen. Ich denke immer an meine Großeltern. Meine Großeltern sind einfach ein super Beispiel. Mein Opa ist 98 geworden und meine Oma 96. Und die sind halt jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden. Dann war Opa eine Stunde beim Schwimmen. Der hat immer Frühsport gemacht. Und dann gab's Frühstück. Und die letzte Mahlzeit gab's um 17.30 Uhr. Und danach gab's nichts mehr. Auch nicht, wenn ich Hunger hatte oder irgendwas. Es war dann halt aus. Und das heißt, das Fenster waren halt kürzer als 12 Stunden. Und das ist, was so hat man früher gelebt. Also alle. Und das ist, dass wir halt um 22 Uhr uns irgendwie noch eine Tüte Chips vom Fernseher reinknallen, die dann die ganze Nacht in unserem Körper rumliegt und da vor sich hingärt und schlechte Dinge tut. Das ist definitiv nicht gut. Und das ist halt auch die Art von time-restricted eating, die ich meinen Patienten empfehle, dass das Essensfenster nicht länger sein sollte als 12 Stunden. Und dann sind wir gut unterwegs. Intervallfasten hat sich in diesen, und das ist auch das, wofür es aus dem letzten Jahr gute Daten gibt, dass es dem Menschen tatsächlich gut tut. Was zum Beispiel Frauen nicht gut tut, ist Intervallfasten. Also diese 16-8 oder Warrior-Fasten, wo man ja nur ein Essensfenster von 4 Stunden hat, führt bei Frauen statistisch gesehen zu Einschränkungen im DHEA-Spiegel und zu Verschlechterungen der hormonellen Lage. Und ist inzwischen so, dass man sagt, das empfiehlt man nicht. Und auch hier wieder, das ist individuell unterschiedlich. Ne? Wer das Gefühl hat, ich geht mir sowas von gut damit und ich fühle mich fantastisch damit, dann go for it. Und man muss auch sagen, die meisten Männer kommen mit solchen Schemata ziemlich gut zurecht. Und das zeigt dann auch, dass sie metabolisch flexibel sind. Und das ist eine gute Sache. Aber so als generellen Lebensstil hat es wahrscheinlich keinen Vorteil, so selten zu essen.
Wenn wir quasi anknüpfen an diesen Ernährungsteil, du hast es eingangs schon erwähnt, in deiner Diagnostik spielt logischerweise auch so die Versorgung makronährstoffseitig Mikronährstoffe, also Vitamine, Fettsäuren, Mineralstoffe, Spurenelemente auch eine Rolle. Was haben wir da an sinnvoller Supplementierung vielleicht mit dabei, Mikronährstoffversorgung, wo man auch sagen kann, okay, davon bitte mehr, weil das ist sinnvoll bei dem Thema Longevity? Oder auch anders gefragt, gibt es das überhaupt präventiv oder sollte man es immer bestimmen lassen, um dann zu entscheiden, was man einnimmt?
Ich würde es tatsächlich immer bestimmen lassen oder zumindest auf Basis von der Genetik einstellen, was ich noch zusätzlich vielleicht nehmen sollte, worauf ich in der Ernährung besonders achten sollte. Weil da spielen genetische Faktoren eine total große Rolle. Und genetisch und ethnische Dinge. Ich bin halb skandinavisch und da ist es zum Beispiel häufig so, was bei mir auch der Fall ist, dass man zum Beispiel Milchprodukte ganz hervorragend verträgt und dass man Beta-Carotin nicht in Vitamin A konvertieren kann. Beide Dinge treffen auf mich zu. Das heißt, ich kann so viel Möhren essen, wie ich will. Mein Vitamin A-Spiegel wird immer schlecht bleiben. Das heißt, ich muss entweder tierische Produkte zu mir nehmen, vorzugsweise auch ab und zu mal Leber. Uah, mag ich gar nicht. oder ich muss das supplementieren. Und das ist tatsächlich was ich auch merke. Also ich mag keine pure Leber, aber ich mag sehr gerne Leberwurst. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich Vitamin A nicht supplementiere, dann kriege ich tatsächlich so Heißhunger auf Leberwurst. Und keine Ahnung, ob das jetzt sich wirklich damit deckt, aber das wäre so zum Beispiel so ein Kasus, wo man aus der Genetik ableiten kann, okay, dieser Person sollte ich zu diesen Sachen raten. Hingegen, was oft gemacht wird, aufgrund einer Genetik zu bestimmen, ob jemand mehr Fett, mehr Kohlenhydrate und so weiter essen soll, so weit sind wir noch nicht. Diese Tests sind Blödsinn. Weil das Mikrobiom spielt eine ganz, ganz große Rolle in diesen ganzen Sachen und wir untersuchen nicht die Genetik unseres Mikrobioms und die spielt eine ganz große Rolle in dem Ganzen. Aber gerade was Nährstoffversorgung angeht, kann man da halt einige Sachen ableiten und kann da dann ein bisschen spezifischer gucken, was ist das, was für denjenigen gut ist und was eher nicht. Und ehrlich gesagt habe ich die Ursprungsfrage jetzt vergessen. Habe ich
hoffe, du hast den einen Teil, nämlich, das war die erste wichtige Frage, braucht es eine Testung in der Einstellung, jetzt logischerweise auch mit deinem Blick auf jeden Fall. Was mich noch als Frage interessiert, ist es pauschal sinnvoll, bestimmte Mikronährstoffe, und jetzt meine ich eben speziell Dinge, Mikronährstoffe auf so andere Supplements, komme ich in der nächsten Frage noch gleich, einzelne Mikronährstoffe pauschal rauszugeben, und hat das einen Impact auf das Thema Langlebigkeit? So, das ist eigentlich der Gedanke.
Ich glaube, der einzige, den wir pauschal empfehlen können, sind Omega-3-Fettsäuren, weil das ist der Bottleneck der menschlichen Ernährung. 97% der Weltbevölkerung sind minder versorgt und die 3%, die gut versorgt sind, leben wahrscheinlich in Japan. Das heißt, damit kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Da muss man gucken, welche nämlich, die sollten rein sein, die sollten nicht schwermetallbelastet sein. Nach Möglichkeit sollten die aus Algen sein, weil wir würden ja auch den Planeten retten. Also sollte man so ein paar Sachen beachten. Aber da kann man eigentlich nichts mit falsch machen. Da ist immer die große Frage nach, ist das nicht blutverdünnend? Ja, und für die meisten Menschen ist das gut. Wenn du Blutverdünner nimmst, dann ist es problematisch, aber dann red bitte mit deinem Arzt. Und die zweite Sache ist, kann das nicht Herzrhythmusstörungen auslösen? Ja, wenn dein Herz bereits geschädigt ist. Und das gilt ja für die meisten Menschen nicht. Und dann ist man ziemlich safe mit seinen 2 bis 3 Gramm Omega-3-Fettsäuren. Und dann muss man gucken, woher komme ich? Weil da kann man dann auch so ein bisschen relativ sicher was sagen. Deutschland ist zum Beispiel Selen- und Jodmangelgebiet. Das heißt, unsere Nahrung ist sehr arm an diesen 2 super wichtigen Mikronährstoffen. Und in kleinen Mengen Jod und Selen zuzuführen, in irgendeiner Form, ist auch ziemlich sicher für jeden in Deutschland benefitär. In Kanada nicht, weil die haben zum Beispiel super selenreiche Böden. Da sollte man auf keinen Fall noch Selen extra zufügen. Und da wird es dann auch wieder ein bisschen spezifisch, dass man halt gucken muss, wo lebt dann derjenige.
Klar, aber das ist so im Grundsatz der Mikronährstoffversorgung und mit der Omega-3-Versorgung auch wirklich einen positiven Impact mit Blick auf Longevity, würdest du sagen?
Ja, absolut. Okay. Also Omega-3-Versorgung, wir wissen, unter einem Omega-3-Index von 4% steigt das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen höher, als wenn man rauchen würde. Das heißt, eine Omega-3-Unterversorgung hat einen Riesen-Impact. Und es ist wirklich nicht selten. Also ich messe ja ganz, ganz viel Mikronährstoffe bei Leuten. Also als ich meine beiden großen Praxen hatte, hatte ich insgesamt 3.500 Patienten. Also es ist jetzt keine total kleine Gruppe an Menschen, an denen ich diese Sachen beobachtet habe. Und ja, klar, die meisten von denen waren krank. Und das bedeutet dann natürlich auch eine Verschiebung und wieder ein Fehler in der Rechnung. Trotzdem, wir haben wirklich oft Indizes von 2-3 gesehen. Also Leute essen, wenn jemand keinen Seefisch mag und das ansonsten nicht supplementiert, dann sind wir massiv unterversorgt mit Omega-3-Fettsäuren.
Ich bleibe bei diesem Thema Supplementierung nochmal, weil das ist in der Biohacking-Szene, in der Longevity-Bubble, wie du es eben gesagt hast, ja auch nun mal wirklich ein Thema. Und wenn wir dann über andere Substrate sprechen, da können wir auch jetzt nicht alle durchgehen, aber wie sinnvoll sind so Dinge wie Resveratrol, ne? Also quasi Polyphenole aus Trauben heraus, und die einen würden dann sagen, okay, es ist der Rotwein, der uns da helfen würde, aber auch in der Supplementierung höher dosiert, Dinge wie auch Infusionen, NAD plus Infusionen beispielsweise, oder Dinge wie Spermidin oder irgendetwas anderes aus diesem Kontext, und ich bleibe bewusst jetzt erstmal bei Supplementierung, Medikamente haben wir schon so ein bisschen angesprochen, macht das dann Sinn? Ist das etwas, was in deinen Stacks oder in Empfehlungen mit dabei wäre?
Ja, präzisionsmedizinisch. Also das ist halt auch wieder eine generelle Empfehlung bei jemandem, bei dem ich nicht gemessen habe, ob das für ihn irgendwie Sinn machen würde, glaube ich, ist in den meisten Fällen Geldverschwendung. Und ich kann einen schlechten Lebensstil nicht wegsupplementieren. Das finde ich auch total wichtig. Und eine schlechte Ernährung auch nicht. Das heißt, ich muss diese beiden Basissachen erfüllt haben. Ansonsten wird mir sämtliche Longevity-Supplements sicherlich nichts bringen, also wirklich nichts. Und das ist halt auch ein Problem. Menschen machen sich's halt gerne leicht. Und auch vor allen Dingen, wenn man das Geld hat, ist es natürlich viel attraktiver. Man kauft sich halt für 60 Euro eine Packung Spermidin, als man geht jeden Morgen spazieren oder geht zum Krafttraining oder irgendwie sowas. Und das, glaube ich, also ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann zu gucken, okay, was gilt für die einzelne Person? Also Resveratrol, ganz kurz, bringt ziemlich sicher nichts. Also sämtliche Studien, die man dazu gemacht hat, konnten das Potenzial, was man für diesen Stoff gesehen hat, nicht bestätigen. Das liegt
auf unter keiner anderem, Ebene oder mit Blick auf Longevity?
Auf keiner Ebene, also für diese ganzen Versprechen, das liegt im Wesentlichen daran, dass der Stoff super schlecht resorbiert wird. Also auf Zellebene gibt es gute Untersuchungen dazu und wo man gedacht hat, sehr vielversprechend, der menschliche Darm kann Resveratrol fast nicht resorbieren. Und deswegen gibt es, also es gibt zum Beispiel Pterostilbin, das ist ein ähnlicher Stoff, der ähnliche Wirkung macht wie Resveratrol und viel mehr bringt. Und dass man dann eben in dem Bereich guckt. Und ich glaube, also ich habe zum Beispiel auch, ich habe auch die orthomolekularmedizinische Ausbildung gemacht und meine Ausbilder trinken gerne Rotwein. Und die haben das halt dann immer so propagandiert, als wäre es was Tolles, weil das ist auch was, was gerne gemacht wird, dass Menschen, die gerne Wein trinken, sich dann halt so, ja, meistens Zellstudien rauspicken, um begründen zu können, warum das eine gute Sache ist. Konnte, wie gesagt, halt auf gesamtbiologischer Ebene nicht bestätigt werden. Und dann muss man gucken, NAD Plus kann, also ab 40 sinken die NAD Plus Spiegel. Es gibt jetzt erste Untersuchungen, dass es wirklich im Blut hochgeht, wenn man das gibt und dass es vielleicht hilfreich ist. Wir wissen es aber noch nicht so genau. Dann ist aber auch der Punkt, wenn ich andere Probleme habe, also wenn ich zum Beispiel Methylierungsprobleme habe und etwa die Hälfte der westlichen Bevölkerung hat Methylierungsprobleme, wenn ich dann nur NAD gebe, ohne das Methylierungsproblem anzugehen, dann schade ich dem Körper. Das heißt, ich sollte eigentlich immer einen Schritt weiter gehen. Und das ist das, was so schwierig ist, weil so zum Beispiel jemand wie Brian Johnson, der wird betreut von den besten Ärzten in dem Bereich, die halt jeden einzelnen dieser Punkte für ihn spezifisch angeguckt haben. Und ich weiß das halt auch von Patienten. Ich kann jemanden mit, auch mit Stoffen wie NAD Plus oder so richtig krank machen, wenn der im Stoffwechselweg an anderen Stellen Probleme hat. Und dann muss ich erst da rangehen, weil ansonsten, also ich will jetzt in die Tiefe gehen, es geht um bestimmte Enzyme und dann gibt es eine Mediatorschwemme und auf jeden Fall ist es nicht gut. Und deswegen ist halt diese Pauschalempfehlung, die meistens ja entweder auf Zellstudien basieren oder auf Mausstudien oder Rattenstudien, also auf Nagern, bei Nagern, die einen Gen-Knockout erfahren haben. Also das ist halt auch, das sind nicht einfach irgendwelche Ratten, sondern das sind speziell für Forschung gezüchtete Ratten, eine im Wesentlichen eine besondere Rasse, die genetische Auffälligkeiten haben. Und dann wird oft noch bei denen irgendwas spezifisch in der Genetik ausgeschaltet, um das untersuchen zu können. Und das lässt sich tatsächlich in den meisten Fällen nicht übertragen. Und diese ganzen Maßnahmen sind super teuer. Und wenn man das investieren würde in eine gute, saubere Ernährung, dann hat man, glaube ich, davon viel, viel mehr.
Ja, ich glaube, das bündelt diese Themen ganz gut. Du hast gerade eben zwischendrin gesagt auch, ich kann irgendwie einen schlechten Lebensstil nicht wegsupplementieren. Also Ernährung haben wir zugesprochen, Schlaf, Bewegung als große Pfeiler, sicherlich die adäquate Mikronährstoffversorgung. So ein Block, den ich noch mit dabei habe, ist das Thema psychische Gesundheit, soziale Interaktion, den eigenen Sinn des Lebens zu finden, vielleicht auch etwas wie Glaube oder Spiritualität auch zu leben. Inwieweit siehst du das als wesentlichen Punkt im Kontext of Longevity für dich selbst vielleicht auch? Oder inwieweit spielt das bei dir in der Praxis auch eine Rolle?
Ganz, ganz wichtige Säule. Die meisten Krankschreibungen inzwischen sind wegen mentalen Erkrankungen. 50% aller Deutschen erleben in ihrem Leben mindestens eine depressive Episode. Also es ist halt einfach jede zweite Person. Es spielt eine riesengroße Rolle. Und das ist was, wo wir hingucken müssen. Wichtig ist, finde ich, hier sich klarzumachen, es hat mehrere Komponenten und es hat auch ganz, ganz stark eine biochemisch-physiologische Komponente. Da will ich jetzt nicht reingehen, aber da geht es um Mitochondrienmedizin und so weiter. Also dass psychische Erkrankungen so wahnsinnig zunehmend sind, hat ganz viel auch damit zu tun, wie wir leben. Und dann haben wir wieder diese Kreisläufe.
Der Kreislauf.
Und auf der anderen Seite ist es aber eben so, dass unsere psychische Gesundheit ganz viel Einfluss darauf hat, wie es unserem Körper geht. Und da ist das, was du angesprochen hast, Sinnhaftigkeit im Leben zu sehen und Dinge zu tun, die einem Freude machen. Und Freude heißt hier, also ich habe da vor kurzem einen ganz tollen Podcast von einem Forscher zugehört, der zu Pleasure, also zu Genuss forscht. Und der hat gesagt, Freude ist nicht Genuss. Das sind zwei Riesenunterschiede. Und ich kann Freude haben an Sachen, die erstmal so aussehen, als sind sie nicht besonders freudvoll, wie sich beim Sport zu quälen oder halt einen anstrengenden Job zu machen, wo am Ende was Gutes bei rauskommt. Und ich merke das jetzt gerade, also ich habe jetzt ja gerade meine Akademie gelauncht und ich arbeite gerade so viel wie seit Jahren nicht. Also ich arbeite gerade 14 Stunden am Tag und ich habe ja auch noch zwei Kinder, eigentlich vier, mit denen die hier immer so rumspringen. Dementsprechend, also mein Leben ist sehr voll. toll und gleichzeitig fühle ich mich unglaublich glücklich und erfüllt gerade, weil ich was ich immer schon wollte, nämlich das, was ich über die Jahre zusammengetragen habe, an andere weitergeben, tun kann. Das ist was glaube ich, was nicht nur ich glaube, was die Forschung auch ganz klar hergibt, eine riesengroße Rolle spielt. Wir müssen das Gefühl haben, dass das, was wir tun, Sinn hat und in irgendeiner Form. Und das kann auch sein, dass ich für meine Kinder da bin oder für meine Enkel oder für meine Freunde. Aber irgendwo muss ein Sinn sein und auch eine Freude. Und ich persönlich glaube, das ist tatsächlich auch was so, das Bore Out. Also dass Menschen einfach total gelangweilt sind von dem, was sie tun und darin überhaupt keine Sinnhaftigkeit sehen, dass das viel mehr Einfluss hat auf die Energielosigkeit und die Erschöpfungssyndrome, die so massiv zunehmend sind, als Burnout. Und es fühlt sich viel so an, weil dann wird ja auch oft viel gearbeitet, aber das ist einfach auch meine Erfahrung mit Patienten, viel arbeiten beim was, wo man Sinn drin sieht und wo man sich wirklich toll und gut mitfühlt, ist meistens unproblematisch. Ganz viel arbeiten bei Sachen, die einem gar keine Freude machen, ist problematisch. Und jetzt haben wir hier ein super gutes, schönes Gespräch gehabt. Aber für mich war so eines der Learning bei mir über die letzten Jahre. Ich bin ganz weit auf dem neurodivergenten Spektrum. Ich gehe ganz weit auch in Tests aufs autistische Spektrum. Ich rede nicht gerne mit Menschen. Das wirkt jetzt nicht so, aber es strengt mich unfassbar an. Und das ist einer der Gründe, warum ich meine Praxen aufgegeben habe, weil ich es nicht mehr konnte, weil es so viel Energie von mir gezogen hat. Und solche Sachen auch für sich zu durchdringen und zu gucken, okay, was bin ich und was ist das, was mich erfüllt und was ist das, was mir Energie zieht? Und auch wenn ich in irgendwas super gut bin, das dann vielleicht nicht mehr zu tun, weil es einfach nicht das ist. Also ich habe auch eine, mit der ich viel Kontakt hatte, die ist Fernsehmoderatorin und die ist richtig gut in ihrem Job. Die hasst das aber. Und dann muss man halt eben gucken, ja, was kann ich vielleicht tatsächlich stattdessen machen? Und das ist auch einfach meine Erfahrung mit meinen vielen, vielen Patienten, dass das dann auch oft der Punkt ist, der zu Heilung führt und dazu führt, dass es jemandem richtig gut geht, dann, wenn solche Sachen geändert werden.
Ich finde das, wie du es gerade gesagt hast, macht das Ganze sehr rund, hat uns nochmal in der Richtung einen sehr schönen Einblick gegeben. Ich kann festhalten, Longevity ist ja definitiv ein großes Thema, ein wichtiges Thema, es gehört in die Medizin. Es verbindet die Welten von Prävention und Medizin im Idealfall. Man kann früh damit anfangen, man kann auch präventiv für sich selbst mit Dingen anfangen. Aber das Thema Longevity in 2026 ist nicht mehr nur ein paar Empfehlungen, die man irgendwie aufschnappt, sondern im Idealfall wirklich individuell abgestimmt auf meine eigene Person, auf jede einzelne Person mit genetischer Disposition, die berücksichtigt ist, der passenden Mikronährstoffversorgung und der aktuellen Stoffwechsellage, Entzündungsreaktion und Ähnlichem, um dann adäquat vorgehen zu können. Und dann hat man, glaube ich, sehr viele spannende und gute Möglichkeiten, um etwas für sich, seine Gesundheit und seine Lieben auch zu tun. Simone, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir, obwohl du mit Menschen nicht so gerne sprichst.
Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ich fand es super. Ich freue mich sehr darüber, dass es jetzt überhaupt geklappt hat, dass du dir neben dem Ganzen noch die Zeit dafür genommen hast. Gib uns vielleicht zum Abschluss, das war so mein Einstieg auch, so eine aus deiner Sicht, so eine ehrliche Definition zum Thema gesund alt werden.
Das ist ja alles, was wir jetzt zusammengefasst haben. Aber ich glaube, wenn man morgens aufwacht und man freut sich auf diesen Tag, aus welchen Gründen auch immer, auf alles, was da drin vorkommt, das Essen, was man isst, die Energie, die man damit hat, die Menschen, mit denen man sich umgibt, die Dinge, die man tut, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man gesund alt wird, extrem hoch. Und ich glaube, das kann so ein bisschen als persönliche Einschätzung dienen, weil die meisten wachen morgens auf und fühlen sich erschöpft, müde und haben eigentlich schon gar keine Lust mehr auf das, was passieren wird, noch bevor sie die Augen geöffnet haben. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Marker, der einem anzeigt, in welche Richtung geht das. Und wer jetzt sagt, aber ich esse doch total gerne Gummibärchen oder so, der kann halt mal hinfühlen, wie fühle ich mich denn an so einem Morgen, wenn ich am Abend vorher 2 Tüten Gummibärchen gegessen habe, und dann hat man seine Antwort meistens schon.
Das bündelt das sehr gut. Vielen Dank, Simone. Euch, liebe Menschen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich mit euch auch schon auf das nächste Thema, was sehr bald mit anstehen wird. Wenn ihr mehr zu Dr. Simone Koch erfahren möchtet, schaut unbedingt in den Shownotes vorbei. Da verlinken wir einiges dazu. Danke für die Zeit, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.